In der heutigen Folge geht es um den Kundenservice und welche Veränderungen durch Führungskräfte und Mitarbeiter bewältigt werden müssen. KI spielt eine Rolle, aber auch Prozesse und Basistechnologie, die nicht immer vorhanden ist. Taucht mit uns ein in eine unterschätzte und oft missverstandene Welt, ohne die Unternehmen nicht überleben könnten. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und freue mich wie immer sehr, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. MoveXM hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen ganz gezielt bei ihren branchenspezifischen Anforderungen an das CX-Management abzuholen und zu unterstützen. Die meisten Energieversorger und Stadtwerke zum Beispiel leiden unter hohen Kündigungsquoten und häufigen Anbieterwechseln. Viele wollen deshalb gerade jetzt den wichtigen Schritt hin zum maximal kundenorientiert aufgestellten Anbieter gehen. Möglichen Sorgen vor der Komplexität dieser Transformation, hohen Kosten oder einem Mangel an fundierten Daten begegnet MoveXM durch sein strukturiertes Vorgehen. Mit dem bewährten dreistufigen Prozess aus Messen, Analysieren und Verändern hilft MoveXM dabei, Prozesse rund um den Kundenservice und Kundenmanagement zu optimieren. Initiale und begleitende Beratung sind selbstverständlicher Bestandteil des erweiterten Angebots. Alle weiteren Informationen zu den branchenspezifischen und branchenübergreifenden Lösungen von MoveXM findest du auf www.movexm.com. In der heutigen Folge sprechen wir über den Kundenservice. Da weiß man meist gar nicht so viel drüber. Vertrieb und Marketing sorgen in der Regel selbst dafür, im Unternehmen gehört zu werden, aber wie sagt eine alte Weisheit, wenn der letzte Neukunde gewonnen wurde und alles in der Unternehmenskommunikation gesagt ist, werdet ihr feststellen, dass Kunden vor allem dank eines exzellenten Kundenservice gebunden werden können. Aktuell verbindet sich das Thema KI ganz wunderbar mit Optimierungen im Bereich Contact und Service Center. Der Zahlungsdienstleister Klarna verkündet vollmundig, dass er 3.000 von 5.000 Mitarbeitern vor allem im Kundenservice dank KI freistellen kann, rudert aber nach genauerer Prüfung mittlerweile reumütig zurück. Ganz so einfach ist das alles dann eben doch nicht. Mit meinem heutigen Gast Annika Tannebaum wollte ich klären, wie die technologischen Entwicklungen auf Kundenservice-Seite wahrgenommen werden. Wo ist eigentlich der Startpunkt in den Unternehmen der Dachregion und wie können Führungskräfte hier ihre Mitarbeiter motivieren und mitnehmen? Annika ist schon aufgrund ihrer Vita eine gestandene Serviceberaterin mit einem beeindruckenden Erfahrungsschatz. Und eigentlich haben wir auch viel zu lange gewartet auf eine neue Folge. Deshalb freue ich mich diesmal ganz besonders. Hallo Annika, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hey Peter, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch.
Liebe Annika, ich freue mich auch, dass du da bist. Du warst nämlich einer der ersten Gäste auf CX Talks und das ist eine ganze Weile her. Ich habe nachgeschaut. Folge 9 am 19. Juni 2020, vor 5 Jahren.
Wahnsinn.
Es ist wirklich Zeit, eine neue Folge aufzunehmen. Und wir müssen dich aber natürlich, weil es schon so lange her ist, angemessen vorstellen. Auf LinkedIn steht da, du führst eine Premium-Service-Beratung für den Dachraum, bist Keynote-Sprecherin, Expertin für Service-Excellence und Digitalisierung, Expertin für Service und Führung mit KPIs. Mit welchen Aspekten davon verbringst du denn die meiste Zeit deiner Arbeit?
Also ich glaube, man darf sagen, ich bin leidenschaftliche Serviceberaterin, ja, und zwar leidenschaftliche Serviceberaterin mit Herz durch und durch. Und ich habe jetzt tatsächlich mittlerweile 3 Standbeine. Ich habe angefangen mit dem einen Standbein zum Thema Beratung. Annika, kannst du uns helfen, unsere Omnichannel-Strategie aufzusetzen? Annika, kannst du uns helfen, den Customer Service zu digitalisieren? Und daraus entwickelt hat sich dann noch Folgendes, dass ich jetzt weiter mehr und mehr als Keynote-Speakerin gebucht werde für große Unternehmen, Kick-Off-Veranstaltungen zum Thema Customer Centricity, Customer Focus und wie stellen wir den Kunden in den Fokus all unserer Aktivitäten. Und die dritte Säule ist jetzt tatsächlich Moderatorin auf Service-Events, was mir einfach total viel Spaß macht, ganzheitlich das Thema Service eben durch diese drei unterschiedlichen Säulen voranzubringen.
Ich meine, ich weiß das, aber du bringst natürlich als Serviceberaterin eine ganze Menge mit aufgrund deiner Vita selber. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, ohne jetzt da zu sehr in die Details zu gehen, was du alles schon gemacht hast in deinem Leben.
Ja, okay, mache ich sehr, sehr gerne. Also ganz kurz ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber ich probiere es. Vielleicht rede ich einfach ein bisschen schneller. Nein, Spaß beiseite. Also ich komme ursprünglich aus der Fünf-Sterne-Hotellerie, habe mehrere Jahre in London und im Ausland, auch in Dubai verbracht und habe dort das Thema erstklassigen Service kennengelernt und zwar hautnah. Und nach der Hotellerie, in dem ich natürlich auch viel Auslandserfahrung sammeln durfte und mit unterschiedlichen Kulturen kommunizieren durfte, habe ich zum Beispiel Marken wie Audi und Bentley mit aufgebaut, also den Kundenservice geleitet, Audi International und auch Bentley für Kontinentaleuropa. Das war Anfang der 2000er und danach bin ich zu Booking.com, quasi zurück zu meinen Wurzeln in die Touristik und hatte die einmalige Chance, ein Milliardenunternehmen wie Booking.com mit aufzubauen. Und da habe ich eben direkt in Berlin die Möglichkeit gehabt, 450 Mitarbeiter zu rekrutieren, 42 verschiedene Sprachen und das ganze Thema Prozesse skalieren, Mitarbeiterführung, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Horizonte habe ich dort direkt in der Praxis erleben dürfen und eben auch führen dürfen. Danach war ich noch bei eBay, habe das Service Center von Brands for Friends geleitet. Mit meinem Team haben wir dann auch mehrere Preise gewinnen dürfen. Und seit 5 Jahren, ja, pünktlich zu Corona, bin ich tatsächlich selbstständig. Und freue mich wahnsinnig darüber, weil ich bin eben nicht so die Beraterin, das wird mir von meinen Kunden gespiegelt, die da eben mit einer PowerPoint-Präsentation um die Ecke kommt, sondern bei mir gibt's Operational Excellence. Ne? Ich bin eine, die steht für Umsetzung. Ich gucke mir die Unternehmen an, spreche direkt mit den Leitern und wir arbeiten direkt am Herzen, weil wir schnell Impact liefern wollen für die Kunden, für die Mitarbeiter und natürlich auch nach innen fürs Unternehmen, dass wir schnell wachsen können und auch gut skalieren können.
Wir wollen uns heute ja ausführlicher mit der Frage nach Führung in Zeiten von KI beschäftigen. Alle Technologieanbieter und Berater singen das Lied von der neuen KI-Welt und zeigen beeindruckende Demos, was bereits heute alles machbar ist. Für viele Service-Center-Manager ist das aber vor allem erstmal eine massive Transformationsaufgabe in ihrer Abteilung. Das ganze Unternehmen transformiert sich auch. Aber eigentlich haben Sie häufig auch das Gefühl, dass das erst so, oder mein Eindruck war, dass das erst so in einer ferneren Zukunft auf Sie zurollt, weil Sie im Moment ganz andere Probleme haben. Wenn du dir heute ein typisches Service Center in der Dachregion anschaust, wie sind die denn aufgebaut, vor allem diejenigen, denen so eine Transformation mit neuer Technologie eigentlich erst noch bevorsteht?
Also, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil da gibt es tatsächlich von bis, ja? Je nachdem, in welchem Service Center du unterwegs bist, kann es sein, dass sie tatsächlich schon richtig gute Ticketsysteme eingeführt haben. Die sind integriert zu CRM-Systemen. Das heißt, alle Anliegen des Kunden landen strukturiert eben in den Systemen. Und gleichzeitig, wenn das schon gut funktioniert, bin ich jetzt gerade auch dabei, mit einigen schon in Richtung Voicebot zu gehen. Also, dass der Voicebot im Vorfeld schon die Informationen an die Kunden gibt, bevor überhaupt ein Ticket kreiert wird. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass du natürlich auch noch in traditionellen Centern dominiert oft noch das Silo-Denken. Ne? Das heißt, hier arbeiten wir noch viel mit Excel-Listen, wir arbeiten mit vielen verschiedenen Systemen, gerade auch in größeren Unternehmen. Da sind überall immer Krückstock-Lösungen gebaut worden. Und die, ich sag mal, die bringen so ein bisschen Sand ins Getriebe, wenn es darum geht, wir wollen jetzt ein einheitliches System einführen. Und dann hast du eben auch noch so Abteilungen, ne? Die Beschwerdeabteilung ist ein bisschen getrennt von der Abteilung, die allgemeine Anfragen beantwortet. Aber was mache ich denn jetzt mit einem Kunden, der mehrere Anfragen hat? Also dieses ganze Thema, wie können wir uns um den Kunden ganzheitlich und effektiv kümmern, ist noch ziemlich schwierig im traditionellen Service Center. Und vor allen Dingen auch das Silo. Ich sag mal, Silo-Denken, wie kann ich mit der Marketingabteilung zusammenarbeiten, wenn es beispielsweise um Rabattcodes geht, die dann nicht funktionieren, dass der Kunde wieder anruft. Und dieses abteilungsübergreifende Denken, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wie kriegen wir das hin? Und natürlich auch ganz, ganz häufig die fehlende Kundenperspektive. Ich sehe immer häufiger, dass wir eben probieren, die neue Transformation in unsere alten Prozesse zu pressen. Ich sag das mal so ganz salopp. Und da wird es eben schwierig, weil wenn ich den alten Prozess nicht verändere, wird es immer holpriger für den Kunden und damit natürlich auch, ja, führt es eher weniger zu einer Kundenbegeisterung.
Wenn du jetzt sagst, die sitzen zum Teil sogar in unterschiedlichen Abteilungen, also die Beschwerdeabteilung ist wieder ein eigenes Team und da ist ein anderes Team. Wie macht man denn im Kundenservice so typischerweise Karriere? Wie kommen denn Menschen an ihre Positionen? Da gibt es ja keine klassische Ausbildung dafür.
Ja, das stimmt. Na gut, klassischerweise im Customer Service ist es so, in der Vergangenheit war es so, jeder, der die höchste Produktivität hatte und die besten KPIs, also der am meisten Anliegen bearbeitet hat, der auch eine gute Kundenzufriedenheit hatte und sich vielleicht auch noch links und rechts um den Nachbarn gekümmert hat, der war schon prädestiniert für die nächste Rolle. Und das heißt, das ist der fachliche Experte gewesen. Und so ist es teilweise auch heute noch, weil du hast natürlich wenig Menschen, die in diese Rolle reinwachsen können, weil im Customer Service ist es in der Regel so, dass du immer am Anschlag zu tun hast. Und wir wissen das ja auch, ne, der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, fehlende Digitalisierung an allen Ecken und Enden. Du hast halt immer weniger Mitarbeitende. Und deswegen gehen wir jetzt eben auch in Richtung KI. Wie können wir tatsächlich unsere Menschen dabei unterstützen, mehr zu leisten? Und demnach ändert sich auch so ein bisschen das Gefüge, wie macht man zukünftig Karriere?
Wie alt ist denn so die typische Führungskraft, die du heute in einem Unternehmen vorfindest? Ist die dann schon lange dabei oder und wie ist die Altersstruktur jetzt zu den Mitarbeitern?
Also im Customer Service sind die Menschen ja in der Regel relativ jung, je nachdem in welchem Bereich. Wenn du aus der Startup- und KMU-Branche kommst, also kleine mittelständische Unternehmen, also sind wir, ich sag jetzt mal so zwischen 20 und 35. Und wenn wir eher so in Konzernen sind, da kommt es sehr, sehr häufig vor, dass die Mitarbeitenden im Customer Service eben auch schon 25 bis 30 Jahre da sind. Das heißt, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen. Deswegen sprechen wir auch ganz, ganz häufig wenn ich große Unternehmen begleiten darf, da haben wir die Babyboomer, die jetzt alle in den nächsten 2-3 Jahren in Rente gehen. Und wir gerade versuchen, dieses ganze Wissen, was in deren Köpfen ist, an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Also da haben wir gerade eine relativ hohe Herausforderung, die wir beispielsweise auch mit KI lösen können. Kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf. Und die Karriere bei den jungen Menschen ist eben, wenn du sehr, sehr gut arbeitest und du bringst eben auch eine entsprechende Leidenschaft und du hast Ideen, dann kannst du dich sehr, sehr schnell dafür qualifizieren, eben in die nächste Rolle zu gehen. Das wäre ja dann typischerweise der Teamleiter. Und das ist eben auch so schon in den 20ern bis Ende 20, ne, würde ich jetzt mal so sagen, oder vielleicht auch noch Anfang 30. Und dann haben wir eben die Head-Offs, die Direktoren. Und die sind auch zwischen 30 und 40. Also die Karriere beginnt relativ früh und du kannst relativ gut und schnell Karriere machen und sehr viel Verantwortung übernehmen im Customer Service. Deswegen ist es auch so spannend, weil du in dem Moment, in dem du viel Karriere machst oder mehr Karriere machst und deine, ich sag mal, 20, 30, 50 oder 100 Leute hast, hast du natürlich auch entsprechende Praxisskills, die du dir erwirbst im Umgang mit den Anforderungen des Kunden und den Anforderungen der Mitarbeitenden und den Anforderungen, die da gerade aus der Welt in Richtung KI gestellt bekommen.
Du hast dich auch ganz viel mit KPIs beschäftigt.
Und ja.
Auch da werden wir über die neueren Ansätze werden wir noch ein bisschen sprechen. Aber wenn du jetzt an die Ausgangssituation denkst, die du in vielen Unternehmen vorführst, was ist die zentrale KPI, auf die eigentlich, oder was sind die wenigen zentralen KPIs, auf die man eigentlich schon immer drauf geguckt hat?
Also ich wünschte, ich könnte dir jetzt hier direkt eine klare Antwort geben, kann ich aber nicht. Okay. Weil wenn es so wäre, dann wäre sicherlich eine ganz, ganz klare KPI die First Contact Resolution Rate. Das ist die Erstkontaktlösungsquote. Weil das ist auch die Zahl, mit der Amazon beispielsweise das ganze Unternehmen misst. Ne? Amazon als sehr kundenzentriertes Unternehmen misst genau diese KPI und da sollte man über 90% liegen. Wenn ich jetzt in Unternehmen bin, das jetzt in der Versicherungsbranche ist oder auch im E-Commerce oder im Fintech-Bereich, dann habe ich ganz häufig auch die Voraussetzung, dass noch gar keine richtigen KPIs erhoben werden. Je nachdem, wo die sich gerade befinden. Wenn die zum Beispiel noch kein Ticketsystem haben und die arbeiten noch mit Outlook oder sind gerade in einer Transformation zu MS Dynamics oder Salesforce, dann werden erst KPIs tatsächlich sich überlegt, welche sind denn jetzt eigentlich relevant. Also auf der einen Seite helfe ich Unternehmen dabei, die relevanten KPIs zu definieren. Auf der anderen Seite habe ich Unternehmen, die mir sagen, Annika, guck mal, wir haben jetzt 54 KPIs, die wir messen. Ja, super. Ja, Nur es geht eben nicht um die Vielzahl der KPIs, sondern um die Relevanz an KPIs. Und wenn es jetzt eine wäre, auf die ich mich beschränken müsste, dann wäre es sicherlich die First Contact Resolution Rate. Und dann gibt es noch ein paar links und rechts, die wichtig sind, zu verstehen, wie gut ist denn der Service eigentlich beim Kunden. Und das wäre beispielsweise der Customer Effort Score, der wird so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf gerade wieder erweckt. Weil der Customer Effort Score, CES, ist der Score, der uns aufzeigt, wie aufwendig war es denn eigentlich für den Kunden, eine Lösung zu finden oder wie aufwendig war es denn für den Kunden, überhaupt den Kontakt herzustellen. Und gerade in Zeiten von Ticketsystemen, CR-Automatisierungen, wollen wir natürlich ganz klar wissen, war das jetzt hilfreich, wie aufwendig war es für dich, das Problem zu lösen? Weil dann sehe ich auch, wie gut beispielsweise sind meine FAQs auf der Self-Help-Seite aufgebaut. Haben die tatsächlich zu einer Lösung herbeigeführt oder haben die sich dann trotzdem wieder bei uns gemeldet?
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist so ein KPI-System schon mal davon abhängig, dass ich ganz bestimmte technische Voraussetzungen habe, um das überhaupt zu messen. Und ich gebe dir völlig recht mit First Contact Resolution, egal in welcher Kundenforschung du das gemacht hast. Das war immer einer der zentralen Treiber. Da hast du den allergrößten Hebel, auch Kundenbindung langfristig sicherzustellen. Wenn die nach unten gegangen ist, das hast du immer sofort gemerkt. Insofern ist, glaube ich, bin jetzt sehr erstaunt, dass sowas tatsächlich relativ wenig gemessen wird, zumindest dann, wenn die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Wie groß ist denn der Druck für solche internen Abteilungen, jetzt aus der eigenen Organisation heraus sich zu verändern oder zu verbessern?
Ja, der Druck ist enorm. Der Druck ist enorm, weil die Kunden haben sich ja im Laufe der Zeit verändert. Ja, die Kunden haben eine entsprechende Erwartungshaltung. Die wollen schnellen Service, einen effizienten Service und die wollen sofortige Lösung. Die Kunden haben auch keine Zeit mehr. Und die Kunden wollen sich auch nicht, ich sag mal, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr irgendwo melden, sondern wenn mir was einfällt um 21 Uhr, dann möchte ich gerne mein Anliegen gelöst haben. Und das sind eben die Themen, mit denen die Service Center zu kämpfen haben. Und gleichzeitig geht es natürlich auch immer ums Budget. Wie viel Budget bekommt ein Service Center? Marketingbudget, wissen wir alle, ist immer exorbitant hoch. Und im Service Center wird gerne ein bisschen gespart. Und jetzt erlebe ich es, dass immer mehr Budget auch fürs Service Center freigeschaufelt wird, damit wir nämlich in ordentliche Ticketsysteme investieren können. Weil nur wenn die Basis stimmt, kann ich natürlich dann auch entsprechende KI, Voiceboard, Chatbots, Self-Help-Systeme draufsetzen. Wenn die Basis aber nicht stimmt und ich noch die regulären Basis-KPIs nicht messen kann, beispielsweise CPO, ne, Contact per Order im E-Commerce, eine total zentrale Kennzahl. Wie viele Menschen melden sich pro Order? Wenn die nach oben geht, habe ich entweder irgendwo ein Problem in meinem strukturellen Prozessablauf oder ich habe beispielsweise ein Problem mit der Retourenquote, dass sich mehr und mehr Leute melden. Also ich kann sehr, sehr viel aus diesen KPIs rauslesen und deswegen ist es auch das Wichtigste, erstmal die KPIs in Unternehmen einzusetzen, also CES, ne, Customer Effort Score, FCR, First Contact Resolution Rate, CPO, Contact per Order. Dann haben wir natürlich eine Customer Satisfaction. Dann haben wir aber auch noch das Thema eine Sentimentanalyse. Wie ist gerade die Stimmung beim Kunden? Kippt die Stimmung? Weil anhand des Sentiments und der langen Wartezeit beispielsweise, vielleicht wartet er schon länger als 24 Stunden, könnte es sein, dass die Stimmung des Kunden eben nach unten kippt. Und ganz, ganz wichtig, oben drüber, das Dach von all den KPIs, müssen Service Level Agreement sein. Das heißt, auch im Ticketsystem sollte ersichtlich sein. Aha, Bestellanfragen sind total wichtig, müssen innerhalb von 6 Stunden beantwortet werden. Ja, in der Versicherung die Schadenmeldung, da liegt der KPI meist ein bisschen weiter hinten, sagt man, okay, Schadenmeldung innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Weil man dann sagt, okay, die Kunden haben eben auch nochmal ein bisschen Zeit zu warten und wir müssen den Fall ja auch erstmal prüfen. Und wenn ich diese Service-Level und KPIs sorgfältig dargelegt habe und im System integriert habe, dann habe ich die Möglichkeit, dass sich die Mitarbeitenden auch selber die Fälle ziehen können, nämlich nach Alter und nach Wartezeit der Kunden, um somit wieder die Kundenbegeisterung nach oben zu ziehen.
Wenn wir jetzt über technologische Veränderungen sprechen und so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, ist es eigentlich nur zum Teil dieses KI-Thema, sondern es ist tatsächlich erstmal so eine ganz grundsätzliche technische Infrastruktur, ja, die zum Teil gar nicht da ist, die geschrieben wird. Wie nähern sich denn Unternehmen dann an das Thema, was ist denn für mich die richtige Technologie?
Super Frage, Peter.
Finden da vernünftige Ausschreibungsprozesse statt? Weil offensichtlich ist ja der Bedarf ein anderer, als ich jetzt zum Beispiel vermutet hätte.
Ja, man würde denken, die sind schon viel, viel weiter. Und es gibt auch tolle Unternehmen, die sind schon viel, viel weiter. Wenn wir uns jetzt die traditionellen Bereiche angucken im Service Center einer Dachregion, dann sind wir eben noch in der Situation, die ich gerade beschreibe. Und das hat auch einen ganz klaren Grund, weil in den letzten 10 Jahren wurde wenig investiert, ja? Weil man sich auch nicht sicher war, in welches System soll ich jetzt investieren, ist das auch zukunftsfähig. Das heißt, die Unternehmen wollen dann, die fragen mich auch, Mensch, Annika, können wir nicht ein Voiceboard einführen? Ja, können wir machen, nur wenn wir die dahinterliegende Struktur nicht haben, dass der Voiceboard auf kein CRM oder kein Ticketsystem zugreifen kann, dann weiß ich eben nicht, wer ist denn Peter Pörner eigentlich? Welche Versicherung hat er wann abgeschlossen und wann hat er sich wie über welchen Kanal gemeldet? Ich kann es einfach nicht sagen. Das heißt, die nähern sich erstmal dem Thema, okay, die Basis muss geschaffen werden, wir brauchen ein einheitliches System. Und je nach Größe des Unternehmens finden da tatsächlich Ausschreibungen statt, die ich auch mit begleiten darf, nämlich für Systeme, die dann ganzheitlich funktionieren. Und im Markt ist ja die Möglichkeit einmal Best-of-Breed-Lösung oder Best-of-Suite-Lösung. Da gibt es wieder Unterschiede. Die großen, althergebrachten, sagen wir mal, routinierten Unternehmen, die entscheiden sich für eine Best-of-Suite-Lösung. Das heißt, die wollen alles aus einer Hand. Das dauert dann natürlich deutlich länger, weil die wollen CRM-System, Newsletter-Marketing, Ticketsystem, alles in einem und stellen dann fest, meine Güte, das ist ja ein richtiges Brett. Und dann überlegen sie sich, okay, aber wie können wir denn jetzt schnell agieren, indem wir beispielsweise ein Voiceboard vor die IVR packen. Das heißt so, wir nähern uns dem Thema von zwei Seiten, einmal hinten raus die ganze Systemlandschaft neu aufzubauen und vorne schon mit einem Voicebot zu arbeiten.
IVR, ganz kurz zur Erklärung, ist was?
Interactive Voice Response, das ist also dieses schreckliche, drücken Sie die 1, drücken Sie die 2, drücken Sie die 5 und so weiter, ja? Was eigentlich heute keiner mehr möchte. Also keiner hat Zeit, sich die IVR anzugucken, DSGVO, erstmal Erklärung, dann nochmal, bitte stimmen Sie zu, dass wir die Telefonate aufnehmen für Qualitätssicherung. Also da passiert ja sehr, sehr viel. Und das ist schon so veraltet, dass wir in Richtung Voiceboard gehen. Man sagt auch, the future is conversational, ne? Du willst einfach, egal wo du bist, du sprichst irgendwo rein und willst dann eine Antwort.
Aber kann ich da den Voiceboard einsetzen, also an der Stelle, um IVR abzulösen? Kann ich das losgelöst von der ganzen Infrastruktur dahinter und den Prozessen, die eigentlich alle auch zu lösen sind? Also wir wissen, wir müssen richtig aufräumen, aber macht es Sinn, diesen Chatbot da vorne dran zu setzen, kann man den so kapseln?
Also der Chatbot ist ja eher hinten, mit dem spreche ich. Also mit dem schreibe ich auf der Self-Help-Seite. Der würde mir dann eben diese Informationen bereitstellen, wenn ich eine Frage habe nach meiner Rechnung oder. Und vorne ist eben der Voicebot. Und wenn du eine gute Telefonanlage hast, kannst du einen Voicebot auch losgelöst mit tatsächlich installieren. Für einfache Fragen. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wenn du Lotto spielst, dann gibt es bei den meisten Lottogesellschaften montags sehr, sehr viele Anrufe und die fragen dich, wie waren denn die Gewinnzahlen vom Sonntag? Und da muss sich kein Mitarbeiter hinsetzen, der 80 Mal das Gleiche sagt. Das heißt, da könnte man einen Voiceboard vorschalten, so haben wir es auch gemacht. Und der Voiceboard gibt dann die Gewinnzahlen vom Wochenende, vom Vortag oder von wann auch immer bekannt. Damit ist das Telefonat erledigt. Wenn du jetzt eine komplexe Angelegenheit hättest, beispielsweise du möchtest ein Konto eröffnen oder du möchtest einen Artikel zurücksenden, dann brauchst du, ne, Peter Pörner, was hat er denn eigentlich für einen Artikel gehabt? Wie hat er den bestellt? Wie hat er den bezahlt? Und jetzt möchte er den retournieren. Das heißt, du hast einen riesengroßen Prozess hinten dran. Da muss die Infrastruktur vom CRM und Ticketsystem stimmen, dass der das auch alleine machen könnte. Ist eine Möglichkeit durch eine tiefe Integration, findet allerdings bei den wenigsten im Moment statt. Wir nähern uns dem Thema über kleinere Aspekte.
Bei den Ausschreibungen, wo du jetzt dabei warst, wie lange dauert so ein Ausschreibungsprozess, kann sich ja endlos ziehen.
Oh ja.
Sind es 2 Jahre, ist es 1 Jahr?
Nee, das ist schon weniger. Also es ist schon deutlich weniger geworden. Es kommt auch wieder darauf an, in welchem Bereich. Also ich arbeite ja auch in regulatorischen Bereichen, in der Fintech-Welt oder in der Energiebranche. Und dann musst du gewisse Ausschreibungen und gewisse Parameter einhalten, damit das alles sicher ist, was du machst. Also ich gebe mal aktuell ein Beispiel. Ich arbeite mit einem ganz, ganz großen Energieanbieter zusammen und die haben auch schon ein Ticketsystem. Nur in der Energiebranche ist es so, dass du sehr, sehr viel Wissen auf einen Schlag benötigst. Die Kunden haben Fragen zu Photovoltaik, zur Solaranlage, zu Panels, zu deinem aktuellen Strompreis, zu Gas und so weiter. Das heißt, wir arbeiten jetzt beispielsweise daran, um den größten Hebel zu nutzen, an einem intelligenten Wissensmanagement. Weil die Herausforderung am größten ist, wie können wir schnell mit dem Kunden agieren und am besten intelligentes Knowledge Management anbieten, die auch schon während des Telefonates oder während der E-Mail-Bearbeitung eine Next Best Action vorschlagen. Und hier sind wir jetzt in der Ausschreibung, da bin ich jetzt seit 4 Monaten in der Ausschreibung und wir wären eigentlich auch schon deutlich schneller gewesen. Nur jetzt war gerade nochmal die Anforderung vom Einkauf, dass wir anstatt 3 Anbieter 5 Anbieter brauchen. Und deswegen bin ich jetzt gerade nochmal wieder dabei, nochmal weitere Anbieter zu sondieren, die wir dann mit in den Ausschreibungsprozess mit reinnehmen. Dann finden die entsprechenden, ich sag mal, Bewertungsgespräche statt. Und unser Ziel ist es tatsächlich, bis Ende Oktober ein fertiges Knowledge Management System eingeführt zu haben. Also wir haben jetzt Juli, August, September, Oktober. Wir haben jetzt noch 4 Monate.
Das ist anspruchsvoll, weil ehrlich gesagt, wenn du die Technologie hast, hast du ja das Wissensmanagement noch nicht aufgesetzt. Also die praktisch die Dokumente aufbereitet, so dass sie, also wenn wir von Wissensmanagement jetzt reden, reden wir vom Wissensmanagement für den Agenten.
Von Wissensmanagement für den Agenten und von Wissensmanagement für den Kunden. Ich habe denen vorgeschlagen, dass wir gleich beides zur gleichen Zeit machen. Und durch KI heute, Peter, ist Wissensmanagement kein Hexenwerk mehr. Das ist so genial, weil der Kunde, über den ich spreche, der hat ein super Wissensmanagement im SharePoint. Das heißt, alles, was man aus dem SharePoint rausholen kann, haben die entsprechend strukturiert. Und mit der KI können wir heute alle PDFs, Dokumente, alles, was wir haben, einfach oben reinkippen in den Trichter und über ein Large Language Modell, wie beispielsweise von ChatGPT, können wir die ganzen Sachen clustern lassen. Nach Strom, Gas, Photovoltaik. Wir können sagen, okay, welche Informationen brauchen wir intern für den Mitarbeitenden und welche Informationen können extern für den Kunden bereitgestellt werden.
Wie haben das denn die Mitarbeiter vorher gemacht?
Die Mitarbeiter haben das vorher gemacht, na so wie eben die meisten Mitarbeiter, indem du suchst über eine Suche im SharePoint und dann wird dir das Dokument angezeigt und dann musst du eben, während du den Kunden am Telefon hast, dir das Dokument noch durchlesen und dann eben dem Kunden die Antwort geben. Und das dauert einfach zu lange und da haben wir heutzutage bessere Möglichkeiten.
Da müsste man mal den Mitarbeiter-Effort-Score auch messen. Das ist ja unsäglich.
So, naja, genau. Also unsere Mitarbeitenden im Customer Service, die haben wirklich extrem viel zu tun. Ob das buchhalterische Fragen sind, die sie klären sollen, ob das Retourenfragen in der Logistik sind, die sie klären sollen, oder Schadensmeldungen in der Versicherung oder Kontoeröffnungen in der Bankenbranche oder eben Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen in der Energiebranche. Da hast du vollkommen recht. Das darf einfacher gemacht werden. So für beide Seiten. Ne? Kunden sehe ich immer nach innen und nach außen. Innen sind unsere Mitarbeitenden und außen sind eben unsere Kundinnen.
Existieren definierte, feste Prozesse aus der Vergangenheit in diesen Kundenservice-Centern oder improvisiert man relativ viel, weil man sich immer wieder auf was Neues einstellen muss? Und kann man das dann übertragen auf neue Prozesse, die dann da sehr viel besser wären?
Ja, das ist eben die Herausforderung. Kannst du nicht unbedingt übertragen, ja? Die alten Prozesse orientieren sich eben auch an den alten Strukturen und an den alten Systemen. Wenn ich mit einem Outlook-System arbeite oder mit einem OTHS-System oder mit einem neuen Ticketsystem, dann sind die Prozesse dahinter einfach andere. Und deswegen ist es so wichtig, sich eben anzugucken, okay, wie kann ich einen Prozess tatsächlich so vereinfachen, dass der Kunde und der Mitarbeiter davon einen Vorteil haben. Wenn wir uns jetzt überlegen, Retouren, ne? Retourenunterlagen waren früher mal im Paket. Jetzt sind sie nicht mehr im Paket. Jetzt kannst du direkt über einen QR-Code, kannst du die Retouren anmelden und dann kriegst du einen QR-Code und damit gehst du zu deiner Packstation und dann wählst du noch aus, möchtest du dein Paket zurückgeben mit einem Drucker oder willst du es einfach unverpackt zurück in die Packstation legen? Das ist ja ein völlig anderer Prozess. Also wer hätte denn so jemals darüber nachgedacht, dass ich meinen Artikel unverpackt in einer Packstation bringe? Ich brauche nichts mehr ausdrucken, ich brauche gar nichts mehr. Das heißt, wenn ich bei den alten Prozessen geblieben wäre, würde das so nicht funktionieren. Also gucke ich, welche Systeme habe ich, die mir das ermöglichen, schneller zu werden. Oder wenn ich mir Versicherungen angucke, da kann ich über eine App Versicherungen abschließen. Ob das jetzt eine Hausratversicherung ist, ob das eine Unfallversicherung ist. Und ich kann auch über die App meine Schadenmeldung mit einem entsprechenden Bild einreichen. Das gab es früher auch nicht. Das heißt, wenn ich aber diese Schadenmeldungen mit einem Bild einreiche, muss ich natürlich auch ein System haben, welches diese Bilder lesen kann. und welches dann in der Lage ist, mir diese Bilder, die ich gelesen habe, eben auch so an den Mitarbeiter weiterzugeben, dass der weiß, okay, was ist denn jetzt eigentlich mein nächster Schritt?
Bei uns angekommen, wenn er dann anruft, dass er im Prinzip halt weiß, was Sache ist.
Und oftmals geht es ja auch zu einer Direktverarbeitung. Wenn mein Fahrrad geklaut wurde und ich habe eine entsprechende Versicherung, wo das Fahrrad eben versichert ist, dann kann ich die Unterlagen hochladen. Und das ist ein relativ schneller Prozess von einigen Versicherungen, die machen das schon richtig gut. Und dann hast du innerhalb von 2 Tagen hast du schon das Geld auf dem Konto. Da sind also interne Mechanismen und Prüfprozesse, die sind heute viel, viel schneller und eben nicht mehr nur abhängig von einem Mitarbeiter.
Und ich habe jetzt gehört, zum Beispiel von Menschen, die im Kundenservice arbeiten, die sagen, ja, und dann wird der Prozess umgestellt. Da sind wir eigentlich gar nicht mehr von betroffen, weil das irgendwie anders geregelt wird. Aber der Kunde ruft ja trotzdem bei mir an und ich kann nicht nachschauen, wo jetzt eigentlich der Stand ist, weil ich den ganzen Prozess nicht kenne und weil ich auch keine Transparenz zu diesem Prozess habe. Ist natürlich genau so ein Fall, wenn die Schadensabwicklung abgelehnt wird, so eine automatisierte, und du das im Kundenservice einfach gar nicht siehst, kannst du als Agent auch nicht wirklich brillieren im Gespräch.
Genau, und das ist eben diese Herausforderung und die Krux, in der wir uns heute noch befinden, dass die Service-Mitarbeiter, also aus meiner Sicht die wichtigsten Mitarbeiter im gesamten Unternehmen, weil der Service, du kennst mich ja, ist das Herzstück eines jeden Unternehmens, und die sollten so befähigt, empowered und ermächtigt werden, dass sie einen großen Überblick haben über die Kundenreise, um eben entsprechend reagieren zu können. Weil nichts ist unangenehmer, als wenn der Kunde sich meldet und du bist nicht aussagekräftig. Und diese ganzen Sachen dann eben zu verbinden mit KI, braucht natürlich auch wieder eine Schnittstelle zu den entsprechenden anderen Systemen in die anderen Abteilungen.
Haben Service-Mitarbeiter eine faire Chance, diesen Überblick über die Kundenreise zu haben?
Im Moment nicht. Es ist schwierig. Ja?
Also deshalb improvisieren die auch, deshalb muss man auch geduldig sein, wenn man jemanden am Telefon hat, weil das schlichtweg gar nicht sehen kann, sagst du.
Das ist oftmals komplex. Die einfachen Sachen, versuchen wir ja wegzuautomatisieren, ja? Die einfachen Sachen versuchen wir so zu regeln, dass der Kunde sich selber helfen kann. Nur die komplexen Themen, da brauchst du eben dann auch nochmal eine Recherche. Ich hatte selber jetzt gerade so ein Beispiel. Und zwar habe ich bei einem großen Versandunternehmen was bestellt. Habe alles wieder retourniert, hatte kleine Retourenunterlagen im Paket. Habe also mühsam die Retoure angemeldet, hatte 3 Pakete und habe dann 3 verschiedene QR-Codes bekommen. Leider ist auf den QR-Code steht nicht drauf, um welches Paket es sich handelt. Und da ich das auch ein bisschen zeitversetzt kam, wusste ich gar nicht mehr, welcher QR-Code gehört denn jetzt eigentlich auf welches Paket. Also musste ich jetzt nochmal machen, habe ich nochmal Retourenunterlagen angefordert über den Code und habe mir dann eine nach der anderen angefordert, mir selber eine Mail geschrieben und habe zum Beispiel reingeschrieben, 3 Paar Schuhe. Nochmal eine Mail geschrieben, wieder den Inhalt des Pakets, dass ich jetzt besser zuordnen kann. Dann habe ich das ausgedruckt und draufgeklebt und habe das in die Packstation gebracht. Und dann war die Situation so, dass 2 Pakete angekommen sind und es wurde direkt Retour gebucht und das 3. Paket ist verschwunden. Und dann habe ich jetzt da mehrfach angerufen und habe denen die 3 Sendungsnummern geschickt, weil es sind alle 3 Sendungsnummern zu diesem einen Versandunternehmen gewesen. Und dann schreiben die mir, ja, also die können jetzt nicht wissen, welche Sendungsnummer zu welchem Paket gehört und ich soll ihnen das doch bitte mal sagen. Welche Sendungsnummer zu dem Paket gehört, ist ja jetzt auch schon wieder 2 Wochen her, da konnte ich natürlich auch nicht mehr sagen. Ich sage nur, es sind alle 3 Pakete von euch im Haus, deswegen habe ich alle zusammengebracht. Also die ganze Sache ging jetzt 27 Tage, bis dann festgestellt wurde, das Paket ist tatsächlich in der Logistik gelandet, aber irgendwie nicht mit verarbeitet worden. Und mir als Kunde wollte man eben erzählen, ja, aber das ist bei uns nicht angekommen, dann gucken Sie bitte, dass Sie uns beweisen, dass Sie das hierher geschickt haben. Bis ich dann eine Mitarbeiterin hatte, die gesagt hat, Frau Tannenbaum, wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Ich nehme mir Zeit. Und wir gucken uns die ganzen Sendungsnummern durch. Und die hat dann rausgefunden, das ist die Sendungsnummer zu dem Paket und hat dann selbst eine Recherche angestellt. Und dann habe ich quasi das Guthaben wieder zurückbekommen. Also ich war sehr abhängig von sehr innovativen und proaktiven Mitarbeitern.
Dann darf genau diese Mitarbeiterin aber auf gar keinen Fall incentiviert werden nach der Anzahl der Fälle, die sie abarbeitet.
Richtig, oder? Richtig.
Und wenn die Fälle, die jetzt, weil man praktisch die Automatisierten ja früher abfackeln kann, auch automatisiert abfackeln kann, wenn die Fälle zunehmend schwieriger werden für die Mitarbeiter, die dann noch aufschlagen im Kundenservice, was wären denn dann faire Kriterien, um deren Leistung zu beurteilen, weil ganz offensichtlich die Menge der abgearbeiteten Fälle kann es dann nicht sein, weil es ja lauter in der Regel dann die komplizierteren Fälle sind, ja, wo man im Zweifel mal dreimal mehr nachfragen muss und vielleicht auch die First-Time-Resolution-Rate dann etwas nach unten geht, weil die einfachen Sachen, die ich ganz einfach lösen kann, die kommen ja gar nicht mehr an.
Ich betrachte das aus zwei Perspektiven. Also einmal sollte man dafür sorgen, dass wir die einfachen Sachen wegautomatisieren. Das braucht wirklich, kein Mensch braucht immer wiederkehrende Aussagen zu tätigen. Und dann haben nämlich genau solche Menschen, wie die ich dann letztendlich hatte, eine Chance, sich um die wirklich komplexen Anliegen zu kümmern. Und hier kann ich ganz klar eine Customer Satisfaction messen. Wie hoch ist die Kundenzufriedenheit? Und na klar kann ich auch eine Erstlösungsquote messen, weil die Frau hat mir ja dann quasi zu einer Erstlösungsquote verholfen. Bei ihr würde ich dann also genau das Thema sagen. Ja, sie hat mir in dem Fall so geholfen, dass ich nicht nochmal nachfragen musste. Wohingegen alle anderen wurde das Problem gelöst? Nein. Ach, der Witz an der Sache war ja auch noch, Peter, da sieht man mal die Prozesse, dass ich während dieser 27 Tage, während ich darauf gewartet habe, dass dieses Paket kommt oder gefunden wird, dass ich eine Kundenzufriedenheitsbefragung bekommen habe, ob dann alles zu meiner Zufriedenheit gelaufen ist und ob meine Probleme alle gelöst wurden. Und da habe ich gedacht, Mensch, Leute, da muss man wirklich gucken, ne, zu Kundenzufriedenheitsbefragungen kann ich natürlich, wenn ich noch ein offenes Anliegen habe, kann ich die auch zurückhalten. Also auch da sind die Führungskräfte gefragt, zu gucken, wie sind die Parameter eingestellt, wann werden unsere Kunden eigentlich zu welchem Thema befragt und welche KPIs will ich erheben. Also Customer Satisfaction, auch runtergebrochen auf den Mitarbeiter, ist für mich selber schon ein Riesenmotivator gewesen und für alle anderen, die ich kenne, auch.
Aber genau, da kenne ich x Fälle, wo genau das passiert ist, dass zum falschen Zeitpunkt ausgesteuert wird und dann wird auf die Leute eingeprügelt und die können nichts dafür, weil es einfach zum falschen Zeitpunkt die Befragung rausgeschickt wurde. Und die wurde dann zusammengeworfen mit denen, die da zu richtigen Zeitpunkt rausgeschickt wurde. Und schon hat überhaupt keiner mehr durchgeblickt, waren wir jetzt gut oder waren wir schlecht. Ich würde gerne nochmal auf die Führungskräfte zurückkommen, weil wir sehen schon, dass du, eigentlich ist da viel Druck drauf.
Ja.
Eigentlich lebt das Ganze aber davon, dass die Mitarbeiter aufgehen in dem, was sie tun und dass sie das auch den Kunden spüren lassen, dass sie das gerne tun und sehr serviceorientiert sind. Spürst du Angst, wenn du jetzt bei großen Firmen da bist, dass Menschen Angst haben, ihre Arbeitsplatz zu verlieren? Oder ist es mehr die Vorfreude, dass jetzt alles besser wird durch die neue Technologie?
Es kommt darauf an, durch welche Brille ich gucke. Also wenn ich durch meine Brille gucke, sehe ich natürlich Vorfreude. Wenn ich durch die realistische Brille gucke, sehe ich schon Unsicherheit. Ja, eine große Unsicherheit, weil wir eben in der Zeit sind, in der wir uns nicht mehr auf vergangene Referenzerfahrungen berufen können. Und Angst auch, treffe ich die richtigen Entscheidungen? Ja, die Führungskräfte, ich empfinde die Führungskräfte von heute, dass sie sehr, sehr, sehr unsicher sind im Entscheidungen treffen. Dann lieber Entscheidungen nochmal rauszögern, bevor man eine falsche Entscheidung trifft. Und in großen, großen Unternehmen eher das Thema ist, na klar, behalte ich meinen Arbeitsplatz, ja oder nein? Wird das bald übernommen von einer KI oder nicht? Und wenn wir uns mal die Realität angucken, auch gerade wenn wir uns den Tech-Bereich angucken, der Tech-Bereich, der sondiert gerade regelrecht aus, ob das die ganzen Tech-Unternehmen, die ja lagern ihre richtig guten Leute aus, weil die KI natürlich viel, viel, viel intern übernehmen kann. Wenn ich mir überlege, große Reiseanbieter, die haben ganze Content-Abteilungen gehabt, die haben Content, sprich Texte geschrieben für Hotels, Hotelbeschreibungen in 40 verschiedenen Sprachen, ne? Auch Expedia und Booking und so weiter. Da saßen bis zu 1.000, 2.000, 3.000 Leute, die haben Textverarbeitung gemacht. Die brauchst du heute nicht mehr. Ja, wenn du heutzutage einen Text hast von der Hotelbeschreibung, den willst du übersetzen in 42 verschiedene Sprachen, dann geht das 2 Minuten und hast alles fertig. Das heißt, welche anderen Anforderungen kommen auf uns zu. Das heißt, die Mitarbeiter werden nicht ihren Job verlieren, wenn sie sich nicht weiterbilden. Als Führungskraft habe ich die Aufgabe, ich habe eine entsprechende Verantwortung, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeitenden die Skills von heute oder morgen erlernen, um somit einfach auch zukunftsfähig zu sein. Wenn wir uns überlegen, die Unternehmen, die jetzt eben gerade so ein bisschen am am Zögern sind oder wenig Wachstum haben, da hast du meistens Menschen in Positionen, die sind schon 30, 40 Jahre in den Positionen und die haben ein bisschen Berührungsängste vor mit den ganzen neuen Technologien und trauen sich auch nicht, diese umzusetzen. Und dadurch kommt zum, ja, wurde auch abtrainiert. Ja, genau, wurde auch abtrainiert. Hast du vollkommen recht. Und dann passiert natürlich relativ wenig Innovation. Das heißt, die Führungskräfte, die jetzt neu reinkommen, neue Führungskräfte, die dürfen eben das Thema KI und Menschsein miteinander verbinden. Und die sind aus meiner Sicht in der absoluten Vorreiterrolle, weil so wie ich kommuniziere, so empfinden meine Mitarbeitenden das entweder als Angst oder als Aufbruchstimmung und als Chance.
Abschließend hätte ich jetzt noch eine Frage. Wenn du heute nochmal als operative Führungskraft in so einem großen Unternehmen im Service, im Kundenservice verantwortlich wärst, auf welche Aufgabe würdest du dich in der neuen Welt, die da auf uns zukommt, also was in den nächsten Jahren kommt, welche Aufgaben würden dich besonders freuen? Auf was würdest du dich da ganz besonders freuen?
Also sind zwei Sachen, weil ich stehe ja für Impact. Das heißt, auf der einen Seite würde ich mir die Systemlandschaft angucken und zusehen, dass wir relativ schnell eine Basis hinkriegen mit einem funktionierenden Ticketsystem und mit entsprechenden KPIs und einem ordentlichen Reporting und einer ordentlichen Scorecard, damit man auch den Wert des Services abteilungsübergreifend darstellen kann. Weil oftmals ist es so, dass die Unternehmen und die Geschäftsführung gar nicht weiß, was macht der Service eigentlich den ganzen Tag. Und so, ja, halten wir unser Licht so ein bisschen unterm Scheffel. Also das ist die eine Sache, auf die würde ich mich sehr freuen. Und zwar Ticketsysteme einzuführen, eben mit KI und eben auch mit Vorschlag, Next Best Action, dass meine Mitarbeitenden total befähigt werden. Und von der Leadership-Perspektive freue ich mich auf das Thema, das werden dann meine drei Grundhebel für gelungene KI-Leadership. Das ist nämlich einmal Empowerment. Ne? Ich möchte meine Mitarbeitenden empowern, Vertrauen statt Kontrolle. Und empowern heißt auch anhand von KPIs, dass sie sich selber führen können oder anhand von SLAs. Wann sollte ich welche Themen bearbeiten und wie wirkt sich das aus für meine gesamte Performance und für meinen eigenen Kundenzufriedenheitsscore? Der zweite Punkt wäre das Thema Empathie. Ne, wie kann ich aktiv zuhören und wie liefere ich emotionale Sicherheit an meine Teams? Und der dritte Aspekt wäre das ganze Thema Purpose. Warum tun wir was wir tun? Die Mitarbeiter und Menschen fragen sich immer eine Frage. What is in it for me? Und dieses What is in it for me kann ich ganz, ganz schön darstellen mit einem gemeinsamen Nordstern. Wenn ich als Führungskraft einen gemeinsamen Nordstern habe mit meinem Team, dann können wir auch die intrinsische Motivation erwecken und wir sehen uns gemeinsam ja als Reisegruppe auf dem Weg zu unserem Nordstern und setzt öfter mal die imaginäre Kundenbrille auf, um zu erkennen, wo gibt's denn eigentlich noch kleine Service-Momente, die wir doch mehr erschaffen könnten.
Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war Annika Tannebaum, erfahrene Beraterin und Expertin für Service-Exzellenz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu Annika gibt es wie immer in den Shownotes. Zum Schluss noch einen Hinweis in eigener Sache. Am 30. September findet in Berlin wieder der Marketing Tech Summit 2025 statt. Der Summit bringt jährlich über 400 C-Level-Expertinnen und Experten, CMOs, Marketingverantwortliche und Innovationsführer aus der Dachregion zusammen, um über die Zukunft des technologiegestützten Marketings zu diskutieren. Das Line-up der Speaker mit unzähligen Praxisbeiträgen ist beeindruckend. Auch ich darf wie letztes Jahr eine Breakout-Session zum Thema Touchpoint-Management und CX moderieren. Unter www.cx-talks.com/events findest du alle Links zum Event am 30.09. und zum Programm. Für Hörer des Podcasts habe ich ein kleines Kontingent vergünstigter Tickets erhalten. Bei Interesse schicke mir bitte eine kurze E-Mail an pirna@cx-talks.com. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch CX Talks und lasst mir eine positive Bewertung da. Das erleichtert Neueinsteigern bei CX Talks die Orientierung und mich freut's. Und am meisten freut es mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund, positiv und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.